Ute Rossenhöfel ist Rechtsanwältin, die sich beruflich mit der Umsetzung von Gesetzen in Unternehmen und mit der Rechtsbeobachtung beschäftigt. Dazu gehört unter anderem das Gesetz mit dem wunderbaren Namen Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten in Deutschland. Und darüber will ich Sie heute befragen.
Nachhaltige Materialien, großartige Handwerkerinnen, inspirierende Veranstaltungen. Ich stelle für dich einen bunten Strauß textiler Themen zusammen im Textilportal-Podcast von und mit Gabriele Brandhuber.
Guten Morgen, Ute. Herzlich willkommen im Textilportal-Podcast.
Guten Morgen, Gabi. Danke, dass du mit mir heute Morgen über dieses spannende Thema sprichst.
Das Thema tauchte in den letzten Podcast-Folgen immer wieder mal auf, ja, Lieferkettengesetz in Deutschland, aber ich habe jetzt ganz tatsächlich noch sehr wenig Ahnung, was das ist, wie das entstanden ist, wer hat das beschlossen, wie ist es dazu gekommen, hat das was mit EU-Ebene zu tun, also es ist ein ganzer Komplex. Vielleicht starten wir einfach mal wirklich mit dieser ersten Frage, wie ist denn das entstanden, dieses Lieferkettengesetz, wie ist es dazu gekommen?
Ja, das ist eine wirklich spannende Frage. Tatsächlich handelt es sich um Anstrengungen, die weltweit auf der gleichen Basis unterwegs sind. Es gab so eine Reihe von schrecklichen Ereignissen. Einige davon sind in Deutschland auch bekannt geworden oder in Europa zum Beispiel. Das war auch schon ein Thema hier, dieser Zusammensturz des Hauses der Näherin in Asien. Aber es gibt auch eine Reihe anderer Bedingungen, unter denen Menschen weltweit arbeiten müssen, die menschenunwürdig sind. Und dazu hat schon hat die UNO schon sehr früh entsprechende Resolutionen und Hinweise verabschiedet. Und gleichzeitig gab es verschiedene Bestrebungen, auch in den USA, aber auch auf europäischer Ebene, die Dinge zu beschleunigen und dafür zu sorgen, dass Menschen eben in der ganzen Lieferkette auch ordnungsgemäß wenigstens unter menschenwürdigen Bedingungen arbeiten dürfen. Ja, also dazu gehört der internationale Pakt über die bürgerlichen und sozialpolitischen Rechte und der internationale Pakt über die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte der UNO. Es gibt aber auch ILO-Übereinkommen, wo es eben über Freiheit und Gleichheit und Abschaffung von Zwangsarbeit und Kinderarbeit und Ähnliches kommt. Und parallel dazu gehört natürlich die menschenwürdige Arbeit, die bedeutet, dass eben die schlimmsten Umweltkatastrophen nicht stattfinden sollen. Also insbesondere gibt es eine Reihe von Vorgaben zur Verarbeitung von Quecksilber. Quecksilber wird ja vielfältig eingesetzt, um andere Metalle dann zu schürfen. Dann gibt es organische Schadstoffe und sonstige Verbringung gefährlicher Abfälle, die eben auf letztendlich weltweit in der Kritik stehen. Und das war der Anhaltspunkt, auch auf EU-Richtlinien oder auf EU-Ebene Richtlinien zu erlassen oder zumindest entsprechende Initiativen zu starten. Aber Deutschland ist da tatsächlich etwas vorgeprescht und hat dieses Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, wie es dann zusammengefasst, oder LKSG, wie es abgekürzt heißt, verabschiedet. Und das wurde am 11. Juni 2021 verabschiedet und gilt seit dem 1. Januar 2023. Also es gab auch eine relativ lange Übergangsfrist. Und auch jetzt gilt es nicht vollständig. Also dieses Gesetz gilt eigentlich nur für einen ganz kleinen Teil von Unternehmen, wenn man mal alle unternehmerisch handelnden, selbstständig handelnden Personen in Betracht zieht, weil seit dem 1.1.23 gilt es für Unternehmen mit einem Schwellenwert von 3.000 Mitarbeitern in Deutschland.
Oh, wow.
Und am 1. Januar wird dieser Schwellenwert dann auf 1.000 Mitarbeiter gesenkt und betrachtet werden da die Beschäftigten im Inland und zwar solche, die hier tatsächlich für das Unternehmen tätig sind. Das bedeutet für ganz viele unserer oder deiner Hörerinnen und Hörer, wird wahrscheinlich jetzt die Frage aufkommen, was geht es mich an? Ja, was bedeutet das eigentlich für mich?
Ja.
Es ist aber so, dass diese großen Unternehmen verpflichtet sind, eben ihre Lieferkette zu betrachten, und zwar diese gesamte Wertschöpfungskette, wie man so schön sagt. Ja. Das heißt, sie betrachten die mittelbaren und die unmittelbaren, also die unmittelbaren und die mittelbaren Zulieferer, und müssen da ein entsprechendes Risikomanagementsystem aufsetzen. Und das hat eben auch Auswirkungen möglicherweise auf kleine und mittlere und auch auf europäische Produzenten, so wie du sie ja hier auch schon mehrfach vorgestellt hast.
Ja. Ich frage mich gerade, wie viele Unternehmen sind das denn? Unternehmen in Deutschland, die in der Textilbranche tätig sind mit mehr als 3000 Mitarbeitern oder auch mit mehr als 1000 Mitarbeitern? Weil gerade in den letzten Jahren und auch ganz akut gerade ein unglaubliches Sterben, sage ich mal, Branchensterben gibt von Betrieben, die in der Textilbranche tätig sind, aus verschiedensten Gründen, ja, weil halt alles abwandert nach China oder in die allerbillig und billigstlohnländer. Gerade für Textil, hast du eine Idee, wie viele, und weil ja auch einfach ganz viele internationale Unternehmen in Deutschland tätig sind, die aber nicht unbedingt dann in Deutschland so viele Mitarbeiter haben. Hast du eine Idee davon, wie viele Betriebe das dann tatsächlich betrifft, wie groß diese Zahl ist?
Nein, tut mir leid, da muss ich passen. Okay. Wahrscheinlich müsste man da tatsächlich das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle fragen. Dieses Bundesamt, die BAFA, ist zuständig auch für die Überwachung des Gesetzes, kann die entsprechenden Bußgelder und Zwangsgelder verhängen und wird deswegen einen guten Überblick darüber haben, welche Unternehmen tatsächlich erfasst sind.
Ja.
Wir haben aber gleichzeitig, also wir sprechen ja jetzt im Moment über etwas, was auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland gilt eben, aber es gibt auch eine entsprechende EU-Richtlinie, die sich gerade noch in der Verhandlung, in den letzten Zügen befindet. Da gab es jetzt das First Reading im Council am 2. März diesen Jahres. Und diese Lieferkettenrichtlinie hat ganz weite Übereinstimmung mit dem LKSG.
Ja.
Wird dann natürlich dann europaweit gelten. Und der Anknüpfungspunkt, das ist immer ganz interessant, wie der Anknüpfungspunkt der Geltung an dieser EU-Richtlinien oder auch nationaler Gesetze gesetzt wird. Wir können ja immer nur auf unserem Territorium tatsächlich Gesetze erlassen. Aber manchmal sagt man eben in dem Moment, wo jemand auf dem Gebiet der EU oder auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland eine Zweigniederlassung gründet oder aber wesentliche Waren in den Verkehr bringt, müssen diese Waren und diese Zweigniederlassungen eben den Anforderungen der EU oder der Nation entsprechen. Und das wiederum bedeutet, dass man eben, wie man so schön sagt, von hinten durch die Brust ins Auge, doch manchmal einige große Unternehmen mit ins Boot holt oder mit verpflichtet. Und insgesamt kann man ohnehin sagen, dieses LKSG ist ein kleines Puzzlestückchen, das in die großen Bemühungen auch der EU im Zusammenhang mit der Nachhaltigkeit einspielt. Hier in diesem Fall war Deutschland ausnahmsweise schneller mit der Gesetzgebung als die EU. Manchmal ist es genau umgekehrt. Wir arbeiten gerade an der Umsetzung in Deutschland einer Richtlinie, die eigentlich schon verfristet ist. Das kommt auch vor. Die hätten wir längst umsetzen müssen, aber der Gesetzgeber war zu langsam. Da wird wahrscheinlich erst nächste Woche etwas verkündet, was eigentlich schon seit 2 Jahren da sein sollte. Und umgekehrt. Und so bedingt sich eben das eine das andere. Man befruchtet sich gegenseitig. Und am Ende des Tages kommt ein wie auch immer gearteter Kompromiss zustande, der dann eben dazu führt, dass bestimmte Regelungen getroffen werden.
Ja. Nochmal ganz allgemein, so wie ich das, es gibt eine EU-Richtlinie, also ganz allgemein gibt es manchmal eine EU-Richtlinie und die muss dann in nationales Gesetz umgesetzt werden. Ja, da müssen die Länder dann ein Gesetz quasi draus machen. Müssen sie, wenn das eine Richtlinie ist, oder können sie?
Richtlinien müssen umgesetzt werden. Es gibt aber auch europäische Verordnungen, die dann unmittelbar gelten. Also das kommt auf die Wahl der Rechtsform auf europäischer Ebene an. Manche sind unmittelbar Gesetz, also gelten dann in den Nationen und manche müssen eben, und das sind die Richtlinien, dann noch umgesetzt werden. Die Richtlinien geben aber häufig nur einen sehr, sehr engen Ausgestaltungsrahmen. Also typischerweise darf man nur schärfere Regelungen verabschieden, als die Richtlinie sie vorsehen und eben nicht in die Freiheit mehr ausweichen. Das bedeutet dann eben auch, dass man an vielen Stellen einen Minimalkompromiss veröffentlicht. Wir sehen aber, dass wir gerade durch den Green Deal, der, glaube ich, zumindest als Schlagwort auch allgemein bekannt ist, ganz große Anstrengungen sehen, dass die EU sich bemüht, zumindest Nachhaltigkeitsstandards auf verschiedenen Ebenen zu implementieren. Das ist eben zum Beispiel diese Lieferkettenregelungen, also alles, was den Einkauf angeht. Dann haben wir noch die Verpackungsrichtlinie, auch ein ganz interessantes Thema, was auch jeden Einzelnen am Ende des Tages trifft, zumindest in Deutschland, jeden Online-Händler mit dem Verpackungsgesetz. Und das geht aber bis hin zu den Nachhaltigkeitsvorgaben für die Kreditwirtschaft und an Wertpapiere. Das mag jetzt etwas abwegig klingen. Was hat das mit der Industrie oder Textilindustrie zu tun? Auch die kapitalisiert sich ja über den Kapitalmarkt oder möchte an der einen oder anderen Stelle Kredite aufnehmen. Und durch die Taxonomieverordnung und die Vorgaben nach CSDD und der Directive zur Berichtspflichten sind diese Unternehmen, die sich Kapital besorgen wollen, nunmehr auch verpflichtet, diese ESG-Kriterien zu berücksichtigen, gegebenenfalls ein Rating zu erhalten und über dieses Rating dann eben bessere Kredite zu bekommen oder aber ihre Wertpapiere, also ihre Anleihen, Unternehmensanleihen, dann auch tatsächlich besser an den Mann oder an die Frau zu bringen. Und so greift hier ein Zahnrädchen in das andere und man bemüht sich eben den Druck über die größeren dann auch auf die kleinen und mittleren zu erhöhen, um sich eben nachhaltiger zu verhalten.
Ja, kurzer Exkurs oder kurzer Exkurs. Ich bin ja als IT-Dienstleisterin tätig und mache vor allem auch DSGVO-Beratungen, das heißt Datenschutzgrundverordnung, die ja 2018 in Kraft getreten ist. Und auch da gibt es ja das Prinzip der Haftung in der Kette quasi. Also es ist so, dass man jetzt als Unternehmen sich seine Dienstleister anschauen muss, genau. Und also wem gebe ich Daten weiter? Was machen die mit den Daten? Und die Dienstleister müssen wiederum offenlegen, wie sie Daten schützen in ihren Betrieben. Und das geht im Grunde auch in der Datenschutzgrundverordnung in der Kette weiter. Das heißt, ich muss mir anschauen, wer sind meine Dienstleister? Was machen die mit den Daten, die ich ihnen anvertraue? Und die müssen wiederum schauen, wer sind meine Dienstleister? Was machen die mit den Daten und so weiter. Und im Grunde, so ist es zumindest in der Datenschutzgrundverordnung festgelegt, hafte ich als Unternehmen für die gesamte Lieferkette. Und wenn jetzt ein Unternehmen in Deutschland, sagen wir mal, die Buchhaltung auf die Philippinen auslagert, wo die Belege eingescannt werden und mal eingespeist, weil dort ja viel billiger als bei uns, und das dann nach Portugal geht und da die Auswertung geschieht und wieder zurückkommt nach Deutschland. Und wenn irgendwo in dieser Kette irgendein schlecht bezahlter Mitarbeiter ein Datenleck macht, dann ist die deutsche Firma dafür mitverantwortlich oder kann dafür verantwortlich gemacht werden, das jetzt im Datenschutz. Verstehe ich das richtig, dass es im Lieferkettengesetz im Grunde dasselbe ist? Ja? Ich als Firma muss mir anschauen, wer ist denn mein Lieferant und wer sind dessen Lieferanten und wer sind dessen Lieferanten und hafte dann als Firma tatsächlich auch für meine Lieferkette mit in Deutschland. Ist das so?
Ja, im Prinzip kann man das sagen. Also das Grundprinzip ist dasselbe. Man muss sich eben anschauen, wer ist für einen tätig. Die Lieferkettenrichtlinie oder das LKSG, was schon in Deutschland gilt, geht meines Erachtens einen kleinen Schritt weiter. Nach der DSGVO, die übrigens als Verordnung unmittelbar gilt und nicht umzusetzen war, nach der DSGVO geht es darum, immer dann, wenn ich ein Unternehmen beauftrage, was dann in meinem Auftrag, also in meinem Verantwortungsbereich unter der sogenannten Auftragsverarbeitung, früher Auftragsdatenverarbeitung unterwegs ist, dann hafte ich für dieses mit und muss mir das entsprechend anschauen, muss dann auch mit dem risikoorientierten Ansatz mich davon überzeugen, dass sie die technisch-organisatorischen Schutzmaßnahmen einhalten. Bei den Lieferketten haben wir auf der einen Seite weniger Vorgaben. Also es gibt keine vorgeschriebenen oder vorgeschlagenen technisch-organisatorischen Schutzmaßnahmen. Es gibt auch keine gemeinsamen Standards oder Kataloge von Dingen, an denen man sich orientieren kann, sondern hier reden wir immer von angemessenen Maßnahmen. Auf der anderen Seite geht es aber nicht nur um die, die ich jetzt tatsächlich unmittelbar im Griff habe, sondern eben auch die, die sich mittelbar in meiner Lieferkette beschäftige, auf die ich also, von denen ich also möglicherweise gar nicht wirklich bislang oder mit denen ich mich bislang gar nicht so sehr beschäftigt habe. Ich sag mal, in der Textilproduktion, ihr hattet es schon gerade in dem wirklich tollen Gespräch mit Frau Pavani angerissen, dass wir ja beim Stoff, bei der Produktion von der Faser über die Faserverarbeitung, über die Färbung, Garn oder gewebt, über das Weben, dann vielleicht noch einmal färben, über das, wie heißt es, das Aufbereiten der Stoffe, das Anreichern,
Ausrüsten,
Dankeschön, bis hin dann zum Nähen und dann zum Bringen an den Mann, an die Frau, an den Kunden, eine ganze Reihe von Unternehmen beschäftigt haben. Und ohne eine solche Vorgabe an die Lieferkette und an die Sorgfaltspflichten in der Lieferkette könnte man sich als Endproduzent auf den letztendlich auf den Standpunkt stellen, naja, es ist mir egal. Ja, ich schaue nur, wo ich mein Produkt herbekomme und dann gucke ich mir dieses Unternehmen genau an und dann hört es auf. Also da hört meine Verantwortung auf. Und mit diesem LKSG und der Richtlinie kann man das eben nicht mehr sagen. Es gibt auch bei den mittelbaren Lieferern Sorgfaltspflichten. Was heißt das? Man muss sich jetzt nicht zwingend davon überzeugen, wie nach der DSGVO, und die Liste der Subdienstleister nennen lassen. Wobei das noch strittig ist, weil das Ganze steht und fällt immer mit der Frage, was ist denn ein angemessenes Risikomanagement, was man dort aufsetzen muss. Und bedeutet angemessen nicht auch, dass man sich zumindest die zweite Ebene auch ansehen muss. Was man aber jedenfalls machen muss, ist ein sogenanntes Hinweisgebersystem oder auch Beschwerdemanagement implementieren. Das heißt, wenn jetzt irgendjemand sich, mach mal folgendes Beispiel, eine große Plattform oder eine große Kette von, früher hätte man es gesagt, eine Kaufhauskette oder ähnliches, bringt in Deutschland ein T-Shirt auf den Markt. Und im Worst Case aus Sicht dieses Unternehmens könnte es sein, dass ich eine Näherin aus Pakistan an eine NGO oder eine Gewerkschaft in Deutschland wendet und sagt, ich bin hier menschenunwürdigen Bedingungen ausgesetzt. Oder aber mein Kind, minderjährig, kann hier arbeiten und ist hier beschäftigt. Und über diese Beschwerde muss dann das Unternehmen informiert sein, ja, und informiert werden und dann wieder angemessene Risikomaßnahmen ergreifen. Und es wird die Frage, was ist hier angemessen? Ja? Hinwirken auf, und das Gesetz sagt eben, letztendlich in Deutschland müsste ein solches Verhalten abgestellt werden. In der mittelbaren Lieferkette sollte es regelmäßig abgestellt werden. Also regelmäßig müsste dann die Vertragsbeziehung letztendlich nach einer gewissen Weile entweder letztendlich beendet werden, ja, wenn man das ganz zu Ende denkt. Man muss ansonsten oder man soll ansonsten eben seine Marktmacht ausnutzen, um darauf hinzuwirken, dass da menschenwürdige und Umwelt, also in den schlimmsten Auswirkungen nicht umweltbelastende Tätigkeiten stattfinden.
Das klingt jetzt gerade noch alles, einerseits klingt es ziemlich schwammig, ja, wie du schon gesagt hast, was sind denn angemessene Maßnahmen, und andererseits höre ich in meinem inneren Ohr die Betriebe aufjaulen und sagen, diese Lieferketten sind so undurchsichtig, das ist so ein Aufwand, das nachzuvollziehen, das ist gar nicht möglich unter den derzeitigen Bedingungen, das ist auch so Es erinnert mich ein bisschen an das GOTS-Label, an dieses Global Organic Textile Standard, das ja auch darauf ausgerichtet, die gesamte Lieferkette im Blick zu haben. Und diese Zertifizierung, diese GOTS-Zertifizierung ist einfach, das haben wir auch im Gespräch mit Frau Bravani gesagt, die ist einfach sehr teuer und für kleine Betriebe eigentlich kaum zu stemmen. Nur große können das machen. Und auch, wobei beim GOTS ist es ja so, dieses Label bekommt man nur, wenn wirklich jeder einzelne Schritt in der gesamten Lieferkette zertifiziert ist. Sobald da irgendjemand ausfällt, funktioniert das nicht mehr. Und in diesem Fall bei dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz scheint mir, dass, also da muss nicht jeder Schritt zertifiziert sein, aber zumindest, ja, was heißt angemessen,
genau,
liefern oder angemessene Arbeitsbedingungen oder, ja,
das ist ein bisschen ein Unterschied. Und das Interessante ist, ich glaube, in der Textilindustrie haben sich viele Unternehmen aufgrund dieser Zertifizierung schon grundsätzlich einmal damit beschäftigt. Während in vielen anderen Branchen die Lieferkette vielleicht noch gar nicht so in den Blick genommen wurde. Was muss da jeder machen? Jeder muss zunächst einmal, jedes Unternehmen muss zunächst einmal jemanden intern dafür zuständig erklären, sich mit der Lieferkette auseinanderzusetzen. Manche nennen das den Menschenrechtsbeauftragten. Unternehmen, die am Kapitalmarkt tätig sind, vereinen das häufig mit dem Nachhaltigkeitsbeauftragten, den man nach den Nachhaltigkeitsvorgaben und der Richtlinie schon implementieren musste. Und auch unter diesem Aspekt fragt man eben bestimmte Kriterien bei seinen Vertragspartnern ab. Was hier neu ist für viele, ist, dass man eben in alle Richtungen gucken muss. Einmal, wenn man das Produkt in den Verkehr bringt, also alles, wie ich mein Produkt herstelle, aber eben auch bei allen anderen, die eben in einer Lieferkette beschäftigt sind, muss man einen Blick drauf werfen. Und da aber eben, und das ist jetzt die große Herausforderung, zunächst einmal quasi in einer Risikoevaluierung herausfinden, was sind denn eigentlich meine Hauptvertragspartner, wo sind die Hauptrisiken für mich und für mein Produkt, und anhand dieser Kette hangelt man sich dann eben durch. Und der große Unterschied zu dem GOTS-Zertifikat, ohne dass ich da Expertin wäre, was das Zertifikat angeht, aber ist aus meiner Sicht, dass hier eben letztendlich überprüft wird von der BAFA im Zweifel, ob man eben dieses Risikomanagementsystem angemessen aufgesetzt hat und alles angemessen Mögliche getan hat, um die Risiken zu erkennen und ihnen zu begegnen. Während man bei der Zertifizierung ganz klare Vorgaben hat und ganz klare Rahmenrichtlinien. Das sehen wir ja auch an anderen Stellen. Ja, immer dann, wenn du dich mit Richtlinien und Vorgaben zur Geschäftsorganisation beschäftigst, dann gibt es bestimmte Leitlinien, EBA-Leitlinien für die Banken oder andere Richtlinien, ja, das deutsche Corporate Governance Codex zum Beispiel, der eben auch etwas über die ordnungsgemäße Organisation aussagt. Und dann gibt es noch zum Beispiel ISO-Normen, die ganz genau sagen, wie man denn ein bestimmtes Zertifikat erhält. Und so würde ich denken, ist auch das Verhältnis zwischen dieser Lieferkettenrichtlinie, die demnächst kommt, und den GOTS-Zertifikaten. Die ja, soweit ich weiß, auch nur für eine ganz bestimmte Faser gilt, oder?
Gott? Ja. Nein, Global Organic Textile Standard gilt für eben organisch, das heißt bio angebaute Dinge. Da gibt es Baumwolle, da gibt es aber auch Hanf und Leinen. Also das ist schon verschiedene Fasern, die halt angebaut werden. Ich glaube, auch für Seide gibt es. Oh, da bin ich jetzt überfragt. Das ist schön, das werde ich, ich habe wieder was nachzulesen.
Ja, weil tatsächlich, mir ist es in meiner privaten, im Privaten einfach immer nur im Zusammenhang mit Baumwolle bekannt.
Das ist eine gute Frage. Ich bin mir fast sicher, dass es für mehr als Baumwolle gilt, aber das werde ich auf jeden Fall nachschauen.
Vielleicht gilt es für mehr, aber es wird nicht für mehr eingesetzt, weil es zu kompliziert wäre. Ja, das kann ja auch sein.
Möglicherweise. Also ich, in diesem ganzen Lieferketten, also gerade in der Textilindustrie ist jetzt mein Vorurteil gegenüber den ganz großen Playern, dass die halt immer dort produzieren lassen, wo es am billigsten ist. Beispiel, ich habe gerade einen Film angeschaut, der ist noch nicht öffentlich. Da geht es um eine Näherei, angeblich die letzte in Österreich verbliebene Näherei oder Textilfabrik. Die ist hier in der Nähe von Graz. Dort sind viele Frauen aus Ungarn, aus Slowenien, die dort noch einen Arbeitsplatz gefunden haben, weil die ungarischen und slowenischen Textilfabriken zugesperrt haben, als die Textilproduktion in andere, noch billigere Länder wie Türkei oder Rumänien oder Portugal abgewandert sind. Und auch von dort sind dann viele größere Textilproduzenten eben weitergewandert nach Südostasien und so. Also es war zumindest in den letzten, ich sage jetzt mal, 30 Jahren so, dass die großen Textilproduzenten immer in noch billigere und noch billigere und noch billigere Lohnländer abgewandert sind. Und ich habe den Eindruck, dass gerade bei den großen Firmen es wird immer argumentiert mit, ja, das zahlen doch die Konsumenten nicht. Also eigentlich geht es darum, die Margen so hoch wie möglich, die Kosten so niedrig wie möglich und die Margen so hoch wie möglich zu halten. Und wie geht das jetzt zusammen mit einem Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz? Da müsste man ja also entweder die Lieferanten ändern, andere Lieferanten nehmen, die das besser einhalten, oder müssten sich die Lieferanten in Ländern des Südens dann auch so umstellen, dass sie diese Dinge erfüllen? Also ich denke jetzt, die konkrete Umsetzung von dem, wird das tatsächlich passieren? Wie kann das passieren? Was heißt das für die Produktionskette?
Also letztendlich heißt es, dass bestimmte Mindeststandards, wie wir sie hier in Europa haben, nach dem Wunsch weltweit umgesetzt werden. Das würde es bedeuten. Aber ich mag mal einen Teil des Gesetzes vorlesen. Ja, wovon reden wir hier eigentlich? Weil wenn wir von Deutschland und deutschen Arbeitsbedingungen sprechen, für Österreich kann ich da leider nichts im Detail sagen, aber in Deutschland, wir haben ein Arbeitszeitengesetz, ja, was bestimmte Ruhezeiten vorsieht. Wir haben ein Mutterschutzgesetz, was Beschäftigungsverbote in Schwangerschaften gegebenenfalls schon aussprechen kann oder wonach ausgesprochen werden können. Jedenfalls aber, wo man rund um die Geburt eine gewisse Ruhezeit hat. Du hast das Elternzeitgesetz. Du hast Arbeitsbedingungen an den Arbeitsplatz, das Arbeitsplatzschutzgesetz heißt es, glaube ich. Da bin ich nicht keine Expertin. Also es gibt eine Reihe von Maßnahmen, wie deutsche Arbeitnehmer geschützt werden. Nach dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz geht es um menschliche Risiken. Das Verbot der Beschäftigung eines Kindes unter dem Alter, mit dem es nach dem Recht des Beschäftigungsortes die Schulpflicht endet, setzt also voraus, dass am Ende letztendlich an dem Beschäftigungsort überhaupt eine Schulpflicht vorhanden ist. Ja? Wobei das Beschäftigungsalter immerhin 15 Jahre nicht unterschreiten darf. Dies gilt aber nicht, wenn das Recht des Beschäftigungsortes hiervon in Übereinstimmung mit Artikel 2 des Übereinkommens der Internationalen Arbeitsorganisation über das Mindestalter abweicht. Also man sagt, mindestens mal schulpflichtige Kinder sollen nicht arbeiten. Vielleicht jedenfalls nicht unter 15, aber es gibt noch Ausnahmen. Dann das Verbot der schlimmsten Formen der Kinderarbeit für Kinder unter 18. Das ist etwas, wenn man mal so textilhistorische Führungen durch Textilorte, zum Beispiel in Krefeld gibt es da verschiedene Webereien, alte Webereien oder ähnliche Hersteller. Wenn man sich die alten Webstühle anschaut, wo dann die Kinder durchkriechen mussten, um irgendwelche Schwierigkeiten zu beseitigen, das wäre dann vermutlich eine der schlimmsten Formen der Kinderarbeit, ja, möglicherweise. Also zum Beispiel aufgezählt, alle Formen der Sklaverei und sklavereiähnliche Praktiken. Prostitution, unerlaubte Tätigkeiten, insbesondere Drogenhandel. Das haben wir hier im Textilbereich hoffentlich ohnehin nicht. Aber das Letzte, Arbeit, die ihrer Natur nach oder aufgrund der Umstände, unter denen sie verrichtet wird, voraussichtlich für die Gesundheit, Sicherheit oder Sittlichkeit von Kindern schädlich ist. So, wir sind hier also auf einer sehr, sehr hohen oder niedrigen Schwelle, die umgesetzt werden soll, die eben die schlimmsten Auswüchse beseitigen soll. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass eben gerade diejenigen, die hier als große Handelsmarken bekannt sind, sich mehr oder weniger schon dessen seit langem bewusst sind. Mindestens mal seitdem der öffentliche Druck durch diese schrecklichen Ereignisse im Zusammenhang mit den Näherinnen und auch übrigens den nachfolgenden Berichterstattungen in Funk und Fernsehen, dass sie sich damit eben schlichtweg beschäftigt haben und auch schon beschäftigen. Und ja, ich kann aber durchaus auch verstehen, dass man vor allen Dingen dann, wenn man zum Beispiel börsennotiert ist und diejenigen im Nacken hat, die die Dividenden haben wollen und von Dividenden letztendlich ihre Rente bezahlen wollen, dass man eben an der Stelle auch dafür sorgen muss, dass die Rendite relativ hoch ist. Und das bedeutet eben, dass man in günstigeren Ländern produziert. Und ich persönlich glaube auch, dass wir davon gar nicht abkommen werden. Was wir vielleicht schaffen werden mit weltweiter Anstrengung, ist, dass solche Mindeststandards überall umgesetzt werden.
Das beantwortet schon fast meine nächste Frage. Ich habe mich gefragt, wird denn dieses Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz, ach, ich werde das so oft sagen, bis ich es ganz flüssig sagen kann, wird das dazu führen vielleicht, dass lokaler produziert wird, weil dann einfach die Ketten, Lieferketten kürzer sind, einfacher zu kontrollieren? Könnte das sein? Oder sind wir da wieder in diesem Preiskampf?
Das ist natürlich nicht auszuschließen. Die Frage ist allerdings, je größer ein Unternehmen ist, desto eher ist ja die Frage, wie würde ich es denn schaffen, eine solche Produktion wieder nach Europa zu bringen? Wer in Europa ist bereit, diese Tätigkeiten zu verbringen? Wir sehen an ganz vielen Stellen in unterschiedlichen Branchen Schwierigkeiten, Mitarbeiter zu gewinnen.
Ja.
Vor allen Dingen für Arbeiten, die wiederholt immer wieder dasselbe ausführen. Und wenn wir mal überlegen, was macht denn eine Näherin oder ein Näher, es gibt ja auch Männer da, die Hosen oder T-Shirts produzieren.
Ja.
Ich glaube eher, wenn man daran denkt, dass man hier an eine Automatisierung denken müsste. Aber von Bestrebungen, selbstnähende Nähmaschinen zu erfinden, habe ich persönlich nichts gehört. Ich bin allerdings auch weit fern von dieser Branche unterwegs, also ich habe da keinen Insight, ich weiß das nicht. Aber das wäre eigentlich eine der Möglichkeiten zu sagen, okay, es gibt immer weniger Menschen, zumindest in Europa, die eben solche Standardarbeiten erbringen will. Und wenn man es die Produktion wieder nach Europa zurückholen möchte, dann muss man sich dieser Bedingungen einfach schlichtweg bewusst sein.
Ja, gleichzeitig gibt es ja auch Betriebe, ich denke jetzt wieder an Bridge & Tunnel in Hamburg, die ja ganz stark mit Migrantinnen zusammenarbeiten, die am Arbeitsmarkt sonst wenig Chancen hätten, die nähen können, ja, die Näherinnen sind, die Ausbildung haben und das auch gerne machen wollen. Und manchmal, also gerade dieses Beispiel, das ich vorher gesagt habe, diese angeblich letzte Näherei in Österreich, der hat auch ganz große Schwierigkeiten, Nachwuchs zu kriegen. Der sucht Lehrlinge und gerade an dem Standort da in der Steiermark ist es ganz schwierig, eben Facharbeiterinnen zu bekommen für ihn. Und vielleicht ist es manchmal auch so, dass vielleicht es gibt Ressourcen und es gäbe die Möglichkeit, man muss es nur wirklich also zusammenbringen.
Vollkommen. Es gibt ja viele kleine Initiativen, die eben dann auch immer mal wieder bekannt werden, weil sie Menschen an den Arbeitsmarkt zurückholen, die dem Arbeitsmarkt ansonsten verloren gegangen sind. Wenn ich aber auf dieses Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz gucke, dann gucke ich auf die großen Unternehmen, ja, auf die großen Bestrebungen. Ja. Und ich glaube, bei den großen Anbietern, die wird es weitergeben und dass die tatsächlich ihre Produktion wieder zurückholen nach Europa, ich glaube, das wird sehr, sehr lange dauern und da wird auch der Druck des Marktes, also sprich der Käuferinnen und Käufer, nicht groß genug sein. Es wird vielleicht eher so sein, dass sich die Käuferinnen und Käufer der Sache bewusst werden und sensibler werden, auch durch das Naming und Shaming an vielen Stellen dann einfach bekannter wird, wenn Dinge nicht gut waren oder wenn das Risikomanagement vielleicht etwas großzügiger mit der Bemessung von Angemessenheitskriterien war. Das wird dann vielleicht dazu führen, dass man eben dort nicht mehr kauft, dass es nicht mehr schick ist zu kaufen, dass man eben auch die kleineren Labels mit betrachtet. Und die Affinität, und das wäre dann die Chance für eben solche Unternehmen, wie du sie gerade genannt hast, die kleinen Labels oder die kleinen Unternehmen, die eben dann noch lokal produzieren, tatsächlich ihren Markt zu finden und stabil zu bleiben. Weil die große Gefahr für kleinere ist ja immer, dass sie erdrückt werden von den größeren.
Ja, und wenn sie 2 Euro hochgehen müssen mit dem Preis für ein Shirt, weil halt andere Rahmenbedingungen sich geändert haben, dann plötzlich es heißt, naja, jetzt ist es aber zu teuer, das kaufe ich nicht mehr. Jetzt sind wir wieder bei den Kleinen, das ist gut, da wollte ich hin. Du hast nämlich vorher gesagt, dieses Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz, ich kann mir die LKSG, ist jetzt für die Großen, das gilt für die Großen, aber es wird sich auch auf die Kleinen auswirken, also quasi in der Kette runter. Was bedeutet das oder was könnte es jetzt für kleinere bedeuten, die das Gesetz nicht direkt betrifft, aber was könnten Auswirkungen sein auf kleinere Betriebe in Deutschland?
Auswirkungen auf kleinere, naja, wenn sie tatsächlich Teil einer Lieferkette sein sollten, dann werden die großen Unternehmen auf sie zukommen und mit Fragebögen typischerweise, ja, wie gehen sie hiermit um, bitte bestätigen sie das. Und das geht mehr oder weniger weit, was man da dann bestätigen soll und zu was man sich dann verpflichtet. Ich glaube tatsächlich in Deutschland selber sollten die übrigen Gesetze dafür sorgen, dass all diese schrecklichen Bedingungen, die hier vermieden werden sollen, gar nicht zutreffen. Zumindest nicht in der Textilbranche. Wenn wir jetzt mal an Inhaberinnen und Inhaber von Stoffgeschäften zum Beispiel denken, das wäre ja so etwas, was du wahrscheinlich eher im Blick hast, dann wird dieses Gesetz vermutlich weniger Auswirkungen haben, außer dass vielleicht die Stoffhersteller nach der Direktive über die Information über Nachhaltigkeitskriterien ebenso wie über die Einhaltung der Lieferkettenrichtlinie künftig dann eben darüber berichten und dass man sich dann eben leichter darüber informieren kann, ob derjenige, von dem ich meine Stoffe erhalte oder kaufe, ob der sich eben an bestimmte Mindeststandards hält. Das kann ja auch nochmal ein Einkaufskriterium sein. Und dann wiederum eben auch eines, was ich mit dem gebotenen Maß an Vorsicht an meine Kundinnen an Wissen weitergeben kann. Gebotenes Maß an Vorsicht sage ich deshalb, weil wir ja dann wieder im Wettbewerbsrecht sind. Und da genauer schauen müssen, was man denn da an Werbung fabriziert. Aber zumindest, wenn mir ein Hersteller sagt, ich halte das ein und ich habe zum Beispiel auch, ich halte bestimmt auch weitere Nachhaltigkeitskriterien ein, zum Beispiel, weil ich über ein Zertifikat verfüge. Und jetzt denke ich gar nicht an ein GOTS-Zertifikat, sondern an eines, was eben nach der Taxonomieverordnung vielleicht fällig ist. All diese Dinge könnte man nachfragen und dann könnte man damit eben möglicherweise auch seine Kunden informieren. Und je besser die Kundinnen und Kunden informiert sind, desto besser wird dann auch der Markt reagieren. Und das wiederum gibt dann möglicherweise eben Nischenproduzenten auch mehr Chancen.
Ja, das heißt, für mich als Konsumentin könnte es auch einfach sein, ich bekomme eine bessere Grundlage für meine Kaufentscheidung. Ich kann das vielleicht besser nachvollziehen, woher diese Stoffe wirklich stammen und wie die. Ich denke gerade an ein Beispiel oder an eine Parallele bei Lebensmitteln jetzt. Ja. In Lebensmitteln gibt es ja seit 30 oder über 30 Jahren diese Bio-Lebensmittelschiene. Und ein Unternehmen in Österreich hat das tatsächlich eingeführt. Das heißt, die Marke heißt Zurück zum Ursprung. Österreichische Hörerinnen wissen, welches Unternehmen ich meine damit. Aber bei Zurück zum Ursprung ist es tatsächlich so, dass auf jedem Produkt ein QR-Code drauf ist und mit diesem QR-Code, oder besser gesagt, nein, nicht QR-Code, aber halt eine Nummer, und auf der Webseite Zurück zum Ursprung kann ich dann diese Nummer eingeben und sehe tatsächlich, auf welchem Bauernhof das produziert wurde oder von welchem Bauernhof das stammt und in welcher Molkerei, also wenn ich jetzt von Joghurt zum Beispiel ausgehe. Und das ist eine ziemlich geniale Umsetzung, finde ich, wo es tatsächlich mir als Konsumentin ermöglicht wird, das nachzuvollziehen. Außer die lügen mich an, was natürlich nie ausgeschlossen werden kann. Aber wenn ich jetzt mal diesem Siegel vertraue und da tatsächlich nachprüfen kann, dieser Käse kommt von der Molkerei und dieser Schinken ist und der Spargel ist von dieser Landwirtschaft und so weiter. Das finde ich ein ganz tolles Beispiel im Bereich Lebensmittel. Und das würde ich ganz toll finden, wenn es das auch im Bereich Textiles gäbe. Ja,
bin ich vollkommen dabei. Das fände ich auch ganz großartig und das wäre die maximale Transparenz.
Ja.
Ob sich die Unternehmen eine solche Transparenz erlauben können, ist dann eine geschäftspolitische Entscheidung. Ich bin nicht sicher, ob das bei Lebensmitteln einfacher umzusetzen ist als in der Textilwirtschaft, weil der Konkurrenzdruck möglicherweise unterschiedlich ist. Ja, diese maximale Transparenz führt ja auch dazu, dass auch die Konkurrenz maximale Transparenz hat und genau weiß, aha, der lässt dort produzieren. Die Ware ist gut. Jetzt produziere ich entweder dort auch oder werbe ab oder schließe einen Vertrag ab, der eben mir Exklusivität zusichert und schon bist du deine Kontrakte los, ja? Ob das tatsächlich der Fall ist, ich spekuliere hier nur. Ich habe da wirklich keinerlei Kontakte zu dieser Branche. Ich bin nur gewöhnt, immer in Worst-Case-Szenarien zu denken. Deswegen finde ich Transparenz großartig. Ja, also ich würde sofort selber dann lieber einen solchen Stoff kaufen, auf dem genau das steht und wo ich mich vielleicht sogar, was weiß ich, wenn man jetzt über maximale Digitalisierung nachdenkt, dann kann man ja vielleicht dann auch gleich Links zu den Webseiten, wo man vielleicht Einblick in die Produktion erhält und Ähnliches schalten. Also die Möglichkeiten sind da ja vielfältig. Die Frage ist immer nur, was bringt es dem Unternehmen, so transparent zu sein? Und man muss sich bedenken, es ist ein Riesenaufwand, so etwas zu implementieren.
Ja.
Und solange das nicht dazu führt, dass man tatsächlich signifikant mehr Kunden bekommt, damit mehr Umsatz, ist die Frage, ob sich diese Kosten tatsächlich lohnen. Und
ja,
da denken dann eben viele eher, ein gutes Pferd springt knapp. Ich erfülle die gesetzlichen Bestimmungen. Ich erfülle das, was die Richtlinie sagt, was die Verordnung sagt, was mir ein Gesetz sagt. Und alles, was darüber hinausgeht, kann ich mir auch nicht leisten.
Aus wirtschaftlichen Gründen, ja, genau. Weil das einfach einen Aufwand bedeutet, den niemand, der einfach ein zusätzlicher Aufwand ist, der im Endeffekt dann den Gewinn
und der auch ein Risiko birgt, weil wenn ich mit so etwas werbe und ein Wettbewerber weist mir nach, dass es an irgendeiner Stelle nicht galt, dann läufst du eben auch Gefahr, dass du dich da einer Klage aussetzt. Viel schlimmer ist aber das Reputationsrisiko. Denn man muss dann seine Lieferanten und seine Vertragspartner schon wirklich gut im Griff haben, um das zu tun. Zumindest, wenn man anwaltlich beraten ist. Aber denkbar wäre das. Also ich halte das für denkbar und als Kundin würde ich sofort rufen, ja, bitte gebt mir solche Produkte.
Ja, das können halt dann wieder die kleineren Produktionsbetriebe einfach gut leisten, ja. Wenn ich aus diesen riesen Lieferketten rausgehe und nicht mehr bei den ganz großen Playern kaufe, sondern das habe ich ja auch als Konsumentin bis zu einem gewissen Grad in der Hand und da poppt ja jetzt einiges auf an Lokalinitiativen, die wieder lokal anbauen, weben, spinnen, weben und so weiter. Ich finde das unter anderem auch deswegen sympathisch, weil es mir so dieses gute Gefühl gibt, ich kann tatsächlich wissen, wo das herkommt und wer das gemacht hat. Und die großen Initiativen, also du hast am Anfang eben genannt, dieses Unglück bei Rana Plaza, was vor 10 Jahren so bekannt geworden ist und wo ja auch, ich sage jetzt mal, Initiativen entstanden sind, wie diese, hilf mir, die Fashion Revolution Week und dann eine Organisation in den USA, die heißen Remake, die mit diesem Meet the Maker, ja, so dieser Hashtag Meet the Maker, trifft den Erzeuger werben oder Who Made My Clothes, also wer hat meine Kleidung produziert. Das sind so Initiativen, die das propagieren, dass man sich anschaut, was ist in diesen Sweatshops, in diesen Produktionsstätten auf den Philippinen, in Indonesien, in was weiß ich wo. Und ich denke mir halt immer, das ist alles so, je weiter das weg ist, je länger die Lieferkette, desto schwerer es ist zu kontrollieren. Und ich persönlich bin gerade auf dem Weg zu schauen, wo kann ich es denn wirklich wissen? Also es interessiert mich, solche Dinge rauszufinden, wo ich eine möglichst kurze Lieferkette habe und dann auch tatsächlich guten Gewissens sagen kann, ich fördere hier auch lokale Wirtschaft und ich finde solche Initiativen einfach toll, die lokal produzieren und wo ich das dann mit ganz kurzen Wegen und ganz wenig Zwischenstufen halt ich als Näherin auch dann verarbeiten kann, diesen Stoff zum Beispiel. Oder mir ein Kleidungsstück kaufen, wenn es ein Label gibt oder eine, wie sagt man da jetzt? Ja, ein Label. Wenn jemand ein Label macht, ein kleines.
Ja, stimme ich hier voll und ganz zu, Gabi. Und ich würde aber auf Folgendes aufmerksam machen wollen. Diese Möglichkeiten, sich zu informieren, die Möglichkeiten, entsprechende Produkte zu erwerben, diese Möglichkeiten hat nicht jeder. Hm. Ja? Und die Richtlinien, die auf EU-Ebene eben zum Thema Nachhaltigkeit umgesetzt werden, oder die Gesetze wie das LKSG, die richten sich an die großen Unternehmen, die eben die Massen produzieren. Ja. Und in diesen, ne, und von daher.
Und in diesem Sinn ist es eigentlich auch total, und das möchte ich jetzt gar nicht abwerten, das ist, ich finde es wirklich gut und wichtig, dass es das gibt, weil jetzt mal gesetzlich, als eine gesetzliche Grundlage gibt, dass sich die Firmen drum kümmern müssen. Und es vielleicht eine Hauch einer Chance gibt, dass sich dann dadurch tatsächlich was bewegt, auch in Ländern des Südens, wo halt derzeit unmenschliche Arbeitsbedingungen herrschen und Leute ausgebeutet werden, damit wir hier ein Glitzer-Shirt um 3,50 kaufen können oder so.
Was übrigens die kleinen Labels auch trifft, ja, immer dann, wenn man in den Versandhandel geht. Da bin ich gar nicht sicher, ob das alle tatsächlich wissen, ob das so bekannt geworden ist. Es gibt ja die sogenannte Verpackungsrichtlinie.
Die hat doch große Wellen geschlagen in den letzten Wochen in Deutschland, oder?
Nicht nur in Deutschland, die sollte europaweit eine große Wellen schlagen. Aber in Deutschland, umgesetzt durch das Verpackungsgesetz.
Fass nochmal kurz zusammen, worum es da ging. Worum geht es da und was war die Problematik?
Sehr gerne. Übrigens, ganz, ganz spannend, auch das geht wieder von einer nationalen Initiative aus. Ich weiß nicht, wer sich in Deutschland noch an Klaus Töpfer erinnert, Umweltminister. 1991 hat er gesagt, wir brauchen recycelbare Müll. Wir müssen unseres Mülls irgendwie Herr werden und hat sich der Sache angenommen. Und dann gab es 1994 auf Europaebene seit 1994 gibt es die Verpackungsrichtlinie. Und da ist in Deutschland dieser sogenannte gelbe Punkt eingeführt worden, sodass man also Verpackungen sammelt und dann wie auch immer einem Recyceln wieder zuführen sollte. Und 2014 hat man festgestellt, dass es nicht so richtig funktioniert hat, aus verschiedensten Gründen, und hat dann eine neue Initiative gestartet. Und die hat jetzt zumindest in Deutschland im Jahr 2022 zur neuen Umsetzung durch das neue Verpackungsgesetz dann geführt. Und dieses Verpackungsgesetz sagt eben Mindeststandards für Recyclingfähigkeit. Und darunter sind, es hat Wellen geschlagen, weil eben insbesondere Ware, die zum sofortigen Verzehr angeboten wird, dort erfasst ist, sodass man da eben quasi wiederverwertbares Material anbieten muss. Deswegen bekommt man bei allen, auch US-amerikanischen Ketten inzwischen, solche Becher, die man dann erwerben kann, die man wieder befüllen lassen kann. Ja? Und die kleinen Lieferanten, wo man an den Imbissbuden dann normalerweise Styroporverpackungen bekommen hätte, müssen das jetzt eigentlich anbieten. Das führt dazu, dass der ein oder andere einfach ein Schild da drin hat. Unsere wiederverwertbaren oder unser Pfandgeschirr ist leider gerade vergeben, was auch immer sie dann tun sollen. Und das ist auch tatsächlich ein neuer Markt. Aber das ist ja gar nicht unser Thema. Unser Thema hier sind die Textilien und die Textilien, die versendet werden, weil auch die bis hin zu den Reinigungen sind hiervon erfasst. Und es gibt eine Pflicht, bis zum 15. Mai sich bei dem Register zu melden und zumindest zu eruieren, ob man entsprechende, weiß ich jetzt gerade nicht so genau, da gibt es einen bestimmten Begriff, aber man kann das nachschauen. Es gibt unter verpackungsregister.org die Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister, die eben darüber informiert und wo man sich selber informieren kann, ob man jetzt unter dieses Gesetz fällt und unter die Richtlinie und was man dann zu tun hat. Was man jedenfalls machen muss, ist sich zu registrieren und dafür zu sorgen, dass eben bestimmte Mindeststandards an die Recycelfähigkeit vorhanden sind. Und das ist jetzt auch nochmal ganz interessant. Die Frage ist ja immer, was passiert, wenn ich das nicht tue? Und das haben wir auf allen Ebenen, sowohl bei der Lieferkette als auch bei den Nachhaltigkeitskriterien und eben auch bei der Verpackungsrichtlinie. Und da sieht man ganz klar, an wen sich das Gesetz richtet. Beim LKSG sind wir in Bußgeldhöhen von 800.000, 500.000, 100.000 und bei Unternehmen, die einen größeren Umsatz von 400 Millionen haben, bei 2% des Jahresumsatzes als Maximalbußgeldrahmen. Beim Verpackungsgesetz reden wir von einem Bußgeldrahmen von 200.000 Euro, 100.000 und 10.000 Euro. Und das ist für den einen oder anderen Online-Versandhändler oder für den einen oder anderen, der eben Stoffe quasi lokal, aber auch übers Internet verkauft, doch ein durchaus signifikanter Beitrag, wenn der Bußgeld tatsächlich fällig werden sollte. Deswegen meine Empfehlung, wer sich noch nicht damit beschäftigt hatte, sollte sich bis zum 15. Mai, da läuft die Frist ab, zumindest einmal einen Überblick verschaffen.
15. Mai 2023, ich glaube, diese Podcast-Folge wird erst danach erscheinen. Von daher ist, wenn ihr das hört, ist die Frist schon abgelaufen, aber man kann sich ja auch nachträglich noch registrieren, kann man nicht?
Das sollte man dann gegebenenfalls tun, ja.
Schnell tun. Ich habe das über die verschiedenen Kanäle so mitbekommen, dass es für die gerade Stoffhändlerinnen, die versenden, ganz schwierig ist, weil die jetzt plötzlich ganz andere Dinge und das wird zu teuer und der Versand nach Österreich ist schon fast nicht mehr zu stemmen und die müssen die Kosten jetzt weitergeben. Habe ich das jetzt richtig mitbekommen? Ich habe mich nicht sehr damit beschäftigt. Ich habe nur mitbekommen, in Deutschland ist gerade ein Mordsaufruhr und so nach dem Motto, aus Österreich bestellt schon keiner mehr, weil die Versandkosten jetzt so hoch geworden sind.
Ich kann dir nicht sagen, woran es liegt, dass die Versandkosten gestiegen sind. Das kann durchaus auch an den eingesetzten Versandorganisationen liegen.
Gut, vielleicht haben wir ja Hörerinnen, die uns dazu besser Auskunft geben können, woran das jetzt lag. Also falls jemand davon betroffen ist und uns dazu informieren möchte, bitte gerne melden über die üblichen Kanäle, entweder E-Mail oder in den Kommentaren zu diesem Podcast, unter dem Blogpost, dem zugehörigen. Gut, also meine Fragen hast du alle beantwortet.
Sehr schön.
Dann danke ich dir für dieses Gespräch. Bin schon gespannt auf die Rückmeldungen, also auf dieses doch teilweise sehr juristische, aber ich glaube, wir haben das, ich habe den Eindruck, ich habe es jetzt gut verstanden, worum es hier geht und du hast das wunderbar erklärt. Ich bedanke mich sehr herzlich bei dir für dieses Gespräch und ja, bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Noch einmal zusammenfassend. Das deutsche Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz, genauso wie die EU-Richtlinie, die bald kommt, betrifft nicht nur Textiles, sondern alle Warengruppen. Wir haben dieses Gespräch im Mai 2023 aufgezeichnet. Ende Juni 2023 ist die Lieferkettenverordnung im Europäischen Parlament beschlossen worden. In der nächsten Runde braucht es nun die Zustimmung aller EU-Mitgliedstaaten, damit die Verordnung in Kraft treten und in den einzelnen Ländern in Gesetzen konkretisiert werden kann. Und da wäre es vor allem bei uns in Österreich wichtig, dass die zuständigen PolitikerInnen ihre zögerliche Haltung bald aufgeben und dem Entwurf zustimmen. Die österreichische Initiative für ein Lieferkettengesetz, die von der Gemeinwohlstiftung Kommun betreut wird, hat auf einer informativen Webseite einen Lieferkettenatlas erstellt, der verschiedene Facetten des Unrechts in den Lieferketten von unter anderem Baumwolle und Kakao, Holz und Daunen aufzeigt. Das ist sehr interessant. Den Link zum Lieferkettenatlas findest du in den Shownotes. Es geht in der Lieferkettenregelung einfach darum, dass Menschen in Ländern des Südens nicht mehr unter den schlimmsten Bedingungen die Waren für unseren täglichen Gebrauch herstellen müssen, unter anderem die Kleidung, die wir tragen. Wir freuen uns auch diesmal auf deine Anregungen und Fragen. Schenke uns doch einen Kommentar unter dem Artikel zu dieser Podcast-Folge. Den findest du unter dem Link textilportal.net/podcast023.
Wenn du dort bist, dann abonniere gerne auch meinen Newsletter, genannt die Textilpost. Dann wirst du nämlich von neuen Podcast-Folgen und Blogposts, neuen Betrieben und Veranstaltungen im Textilportal automatisch informiert. Feedback kannst du auch noch auf andere Weise geben, wenn du möchtest, nämlich indem du mir ein bisschen Geld in den Hut wirfst. Jeder finanzielle Beitrag hilft, dass ich dich weiterhin mit wertvollen Informationen und tollen Geschichten versorgen kann. Den Link zur Spendenseite findest du in den Shownotes oder du rufst einfach textilportal.net/spenden in einem Browser deiner Wahl auf. In der nächsten Folge geht es dann um eine Veranstaltung, die in Hallein bei Salzburg stattgefunden hat. Die Konsumdialoge 2023 zum Thema Textilien. Ich danke dir fürs Zuhören und ich freue mich auf dich in der nächsten Folge vom Textilportal Podcast.